Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also ich muss gar nichts, ich habe es gar nicht gelernt.
Musst du auch gar nicht.
Inhalt ist egal, ne? Hauptsache du warst nah am Mikro. Herr Linus, unterhaltsam war es jetzt. Ja, er war immer nah am Mikro. Ja.
Weiß ich nicht. Okay, dann legen wir einfach mal los und dann gucken wir, was passiert. Ich bin sehr gespannt.
Himmels Willen. Ne?
Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NBE, der Nils Bokeberg-Erfahrung. Und ich habe heute einen Gast hier, auf den ich sehr gespannt war und auch immer noch gespannt bin, was das nun vor uns liegende Gespräch uns bringen wird. Für mich ist er quasi das Gewissen der deutschen Popkultur. Herzlich willkommen, Linus Volkmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich fange erstmal an, die Nils Bokeberg-Erfahrung besteht darin, dass wir immer versuchen, es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen oder so angenehm wie möglich. Deswegen fragen wir immer nach Snacks. Deine Snackauswahl war Pombeeren und Jackie Cola. Deswegen haben wir das so meist für dich besorgt. So, einmal hier sind die Pombeeren und hier habe ich, wir haben jetzt schon Jackie Cola fertig gemixt geholt, das ist hoffentlich okay.
Ja klar, wenn das für euch okay ist. Also ich bin enttäuscht, aber nein.
Ich habe gedacht, wenn jemand Jackie Cola bestellt, dann will der das auch fertig gemischt haben. Also ist ja auch Punk im Grunde genommen.
Ja klar, also klar, man erkennt ja den Whisky-Kenner nicht daran, dass er Cola da reinschüttet. Deshalb stimmt das schon, mir ist die Darreichung relativ egal.
Du, Bernd Begemann hat mal über dich gesagt, ich habe mir das ja aufgeschrieben, da muss ich meine Brille aufziehen, meine Güte. Bernd Begemann hat gesagt, du wärst das freundliche Gesicht der Menschenfeindlichkeit. Wie ist das eigentlich zu verstehen?
Ja, davon fühle ich mich schon recht getroffen, auch eher entlarvt. Also ich bin ja so ein positiver Typ, also wenn man mein Social Media und Internet Swag irgendwie so mitnimmt, denkt man so, ach, so ein lustiger Typ, mit dem kann man die ganze Zeit saufen gehen und immer fröhlich. Und natürlich wie bei jedem guten Comedian dahinter alles rabenschwarz.
Gründe.
Aber dadurch, dass ich nur immer auf diesem Fame mich bewege, natürlich in der Öffentlichkeit, wendet sich das auch schon mal gegen mich. Und alle wollen immer, wenn ich irgendwo auftrete, dann kommen nicht viele Leute, aber kaufen dann, weiß ich nicht, 12 eine Karte. Und nachher wollen 13 mit mir saufen und es ist halt so mega anstrengend. Also. Und dann die Leute wie eben Ben Begemann, die so ein bisschen einen Blick dafür haben sehen, oh Moment, das stimmt ja gar nicht, er ist ja gar nicht glücklich, wenn er hier mit uns am Tisch noch sitzen muss.
Und du kommst quasi aus Musikjournalismus beziehungsweise wenn man es jetzt ganz aufbröseln würde, aus so einer Fanzine-Punk-Ecke, du warst auch früher Punk, sagst du, also bist du wahrscheinlich heute auch noch auf eine Art Punk, aber mit Zentralheizung oder so. Es gibt auch diese tolle Berliner Punkband Zentralheizung auf Death. Na egal, weil nur nebenbei. Aber ich kann mir vorstellen, dass du als Jugendlicher Punk sozusagen deutlich mehr gelebt hast als heute.
Ach, ich habe mich immer so ein bisschen gefürchtet vor Punk. Ich komme so vom Dorf und war dann Punk, hatte aber so einen Seitenscheitel weiter und so schlechte Blouson-Klamotten von C&A, die mir meine Mutter gekauft hatte. Also es war schon immer, wie man es passend sagen würde, es war schon eher so eine Einstellungsfrage. Also ich sah nie geiler als Punk aus als heute jetzt als Greis. Also ich habe jetzt nicht irgendwann die Nietenjacke weggelegt und habe dann gesagt, ja, aber jetzt, ich bleib mir aber treu und jetzt, auch wenn ich mal was für den WDR mache. Ja, so war es nicht. War halt schon immer so ein bisschen creepy.
Aber Punk ist natürlich Einstellungssache, ne? Also ich meine, ich hatte vor Viva sozusagen nie bunte Haare oder so, aber ich habe mich auch immer eher so als Punk empfunden. Ich habe dann auch manchmal so Looks ausprobiert, indem ich von meinem Bruder so einen alten Trenchcoat angezogen habe und dann, ich komme auch aus so einer Kleinstadt und wurden mir sofort Prügel angedroht und dann habe ich es nie wieder angezogen, weil die gesagt haben, ey, läufst rum wie eine Tunte, Bokeberg oder so. Das war dann irgendwie, das war unangenehm, aber trotzdem habe ich mich immer so als Punk zumindest damals identifiziert, weil ich so... Weil man dann das bisschen Taschengeld, das man hatte, sich dafür irgendwelche Tapes in obskuren Läden gekauft hat oder so und gedacht hat, man hat jetzt hier das neue heiße Ding gefunden. So. Ist Punk?
Ja.
Punk war auch immer so ein bisschen, wie soll man sagen, so Entdeckungs. Ich glaube, das Tolle an Punk war immer, dass man so eine Golddigger-Mentalität haben konnte, oder?
Ja, also Punk ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen eitel, dass man eben nicht das haben möchte, was einem präsentiert wird. Ja. Also das war so für mich das Ding, dass ich jetzt gar nicht das Interesse hatte, was jetzt eben auf der Straße lag, sondern ich wollte gucken, was könnte ich denn stattdessen kriegen. Und das war dann für mich Punk. Wahrscheinlich ist diese Mentalität für andere dann gar nicht mal das Genre Punk, sondern ja auch eine Einstellungssache. Und so Punk, jetzt finde ich halt so, wenn die Leute so, oh, ich bin immer noch Punk und Punk ist alles, das ist ja auch schon so wahnsinnig so Opa-mäßig. Also die neue Single von den Ärzten, heißt ja glaube ich auch so, nicht wahr? Ist das ja noch Punk oder ja so? Oder alles ist Punk? Also darum geht es ja so. Das, ja, ja. Es gibt ja Business-Punk. Und das ist ja irgendwie auch, ist noch nicht auf der 1 eingestiegen in den Charts, aber war dann nach einer Woche auch schon wieder draußen, was selten ist für so eine erste Ärzte-Single nach so langer Zeit. Ja. Und irgendwie finde ich das Gelaber über Punk, also eigentlich ist es mir total nahe, ja, aber ich möchte mich nicht so zu erkennen geben. deshalb dann immer so, ja, Punk, also.
Aber das ist ja etwas, was sich auch tatsächlich durch dein Schaffen sehr zieht, ist dieser Wunsch oder der Versuch zumindest, diese heiligen Kühe alle irgendwie so zu schlachten, wie man im Journalismus immer so toll sagt. Also dich nerven so Dinge, die sozusagen als sehr gegeben oder so ein Kanon nervt dich auch, habe ich immer das Gefühl. Dass es so Kanons gibt, die so als unantastbar gesehen werden. Gerade in der Rock- oder in der Punkmusik oder so.
Genau, also was soll ich noch sagen, Nils? So ist es. Das ist irgendwie dann auch so mein Alleinstellungsmerkmal jetzt, seitdem ich auch irgendwie ja freier Journalist bin. Mir ging es dann nicht darum, weiter irgendwie noch mitzustricken und warten, wann macht Universal, die Plattenfirma, wieder einen Anruf und sagt, in einem halben Jahr kommt die Casper-Platte, wer darf da jetzt Hof halten? Und früher waren das dann eben die Titelstorys in den ganzen Musikmagazinen, die es nicht mehr gibt. Oder heute, wer macht dann den Aufmacher im Feuilleton? Das hat mich nicht so interessiert. Also ich wollte dann immer irgendwie gucken, was ist der Kanon und was kann man dagegen tun? Und ja, hab dann gern, also ich hatte mal im Musikexpress in meiner Kolumne so eine Rubrik, die hieß der verhasste Klassiker. Und hab da dann so mal geguckt, so was sind so diese ganzen traditionellen Männerbands, die ich alle nie so gedickt habe. Ja. Und die mir natürlich größtenteils unter uns eher egal waren. Ja. Aber dann natürlich so mal aus dem Augenwinkel, so ich habe schon so diese erste Red Hot Chili Peppers oder das mit Under the Bridge, das habe ich schon wirklich gehasst da. Get away, dieser Funk-Scheiß. Und dann war ich natürlich dann auch sehr geschmeichelt. Es kam so gut an. Also so gut an, die Leute haben es aber verhasst überall geteilt. Ja, und plötzlich so, Und dann habe ich gemerkt, so, da kann ich ja kommunizieren mit den Menschen. Natürlich nur im Negativen, aber das hat mich jetzt nicht so gestört.
Ich habe mal damals für Viva Atari Teenage Riot interviewt und da hat Alec Empire, da haben wir auch über Red Hot Chili Peppers gesprochen, weil das ja gerade rauskam, das Album, und da hat Alec Empire gesagt, man hätte niemals Rock und Funk mischen sollen, das war einfach ein totaler Fehler, hat er wütend im Auto gesagt.
Genau, und auf diesem Satz habe ich meine Karriere aufgebaut.
Aber also ich finde das ganz interessant, weil das ist ja eigentlich, ist das ja ein sehr einfaches Pieken in so einen Ballon. Also es gibt halt diese 20 Klassiker, wenn man über die irgendwo öffentlich was Böses sagt, dann ist so garantiert, dass sich Leute darüber aufregen.
Das stimmt. Also so lame möchte ich natürlich auch nicht rüberkommen. Also ich mag es eigentlich auch nicht, wenn irgendwas ist irgendwie geil und dann ist dann plötzlich die Distinktion dagegen zu sein. Ja. Darum geht es mir jetzt nicht so. Also ich habe auch in meinen Kanälen, in meinen eigenen, habe ich so was mittlerweile 150 Einträge von Sachen, die ich wirklich geil finde. Ja. Aber da kommt man natürlich dann nie so in so einen Diskurs rein und da gibt es halt nie mal so ein bisschen Krawall. Also wer möchte, ja, wer der kann von mir auch super Empfehlungen bekommen, aber die meisten lernen mich dann halt nur so kennen, weil jemand mich verlinkt hat und gesagt hat, was hat er über die Beatles gesagt? Jetzt ist es genug.
Aber es ist so, ich finde das immer so unfair, ne? Also weil so Verrisse schreiben und Verrisse machen ist ja im Grunde genommen auch ich will jetzt deine Leistung nicht schmälern, aber es ist eines der einfachsten Genres oder es ist etwas, was sich sehr gut schreibt oder sehr gut von der Hand geht, wohingegen es wahnsinnig schwer ist, ein Lob zu schreiben oder etwas zu schreiben, von einer Platte oder Band zu schreiben, die einen wirklich begeistert hat. Weil man auch beim Schreiben selber immer das Gefühl hat, entweder dem nicht gerecht zu werden oder jetzt klingt es gleich irgendwie, als würde ich bezahlt oder das wäre zu schleimig oder so. Das ist, finde ich, immer viel, viel komplizierter.
Ja, vielleicht in gewisser Hinsicht schon, aber also mir fällt es, ich bin so ein Typ, ich bin schon auch leicht zu begeistern ja. und so, also mir fällt es sehr leicht auf, vielleicht mal Leute irgendwie raufzustoßen und irgendwas total geil zu finden. Also ich finde eher bei diesen Verrissen, das wird sich dann nicht so getraut, also wenn man das Vision so aufschlägt und du guckst dann halt da so durch, also Grüße an die Kollegen, ne? Ja. Und das sind halt 100 Kritiken und alle haben irgendwie 9 oder 10 Punkte, dann liest man natürlich die 3, auf denen, wo nur ein Punkt da ist. Ja. Und ich war früher ja auch Redakteur bei einem Musikmagazin, beim Intro, die Älteren werden sich erinnern. Und da war es auch so, wenn dann noch irgendwelche Platten besprochen werden mussten, die so relativ egal waren, dann haben die Leute das eigentlich eher immer positiv besprochen, weil dann hattest du keine, dann konnte dir nichts passieren, schreibst du, ja, ganz nett und war alles gut. Ja. Und um einen Verriss zu schreiben, musst du dich natürlich schon viel härter positionieren, musst dich eigentlich viel mehr damit auseinandersetzen, damit es Sinn ergibt. Mhm. Klar kannst du natürlich schreiben, ich hasse Metal, die neue Metallica ist scheiße, aber das ist dann halt vielleicht kein guter Verriss. Also deshalb will ich schon sagen, dass Verrisse, natürlich ist die Pose, ist leicht einzunehmen, aber das gut zu machen, finde ich jetzt doch die geilere Herausforderung als ein Empfehlungsschreiben.
Das ist interessant. Also das, stimme ich durchaus zu. Das, ich habe das bisher immer so ein bisschen, ich habe mich immer so darauf konzentriert zu versuchen, Kritiken zu finden von Leuten, die begeistert sind von der Platte. Also wo man es auch richtig liest, dass die begeistert sind, weil mich das ja eher dazu bringt, neue Sachen zu hören, als wenn jemand schreibt, etwas ist totale Scheiße. Wobei ich da dann manchmal auch aus Neugier reinhöre. Heutzutage ist das ja einfacher. Aber ich erinnere mich, ich zitiere da immer so einen Text, den ich mal gelesen habe vor vielen Jahren. Das muss so ist so 20 Jahre her oder so, da gab es noch die Spin, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, so eine super Musikzeitschrift in Amerika, und da war ein 4-seitiger Text von Matt Groening, von dem Erfinder der Simpsons, der geschrieben hat, warum Trout Mask Replica von Captain Beefheart so ein tolles Album wäre. Und dann hat er so geschrieben, wie er das als Kind im Plattenladen gesehen hat. Und dann hat er, boah, dieses Cover, so ein Mann mit so einem Fischkopf und so, er fand das mega abgefahren. Und dann ist er so, hat er so Taschengeld gesammelt über Wochen und irgendwann hat das zusammen gehabt und hat sich dann die Platte gekauft und hat die dann mit nach Hause genommen und erst gehört. Und dann hat er erst gedacht, so, hä, ist aber komisch. Und dann hat er sich über Jahre so reingehört. Und das war so ein toller Text, dass ich mir die Platte sofort gekauft habe. Und die ist total scheiße. Das ist so eine super unhörbare Quatsch-Stoner-Platte, wo die alle so bekifft waren und so gejammt haben und so jeder sich mal so ein Instrument genommen hat, das so rumlag irgendwie und dann wieder aus dem Studio geht. Es ist wirklich nicht, man kann sich nicht anhören. Aber da habe ich trotzdem irgendwie gedacht, wie cool das ist, dass der so ausführlich darüber schreiben konnte, dass ich die dann auch sofort einfach hören und haben will irgendwie. Deswegen habe ich immer so dieses Idealbild von so einem Lob einer Platte im Kopf, das einen dazu bringt, sowas zu entdecken.
Ja, aber da beschreibst du ja auch eben so Musik oder Kulturjournalismus eben auch als Kunstform. Also wenn es gar nicht mal so sehr letztlich um das Produkt geht, sondern um das Erlebnis, was geteilt wird in einem schönen Text. Also das ist auch das, was mich zumindest da so fasziniert. Also ich lese lieber eine gute Review, als dann ist mir die Platte gar nicht so wichtig. Also ich finde, das hat auch einen eigenen Wert.
Ja. Du hast irgendwo mal erzählt, die schlimmste Platte, das schlimmste Vinyl, das du besitzen würdest, wäre Metal Ballads Volume 2. Da habe ich dann so mit Foto gesehen. Eine sehr schmucke Platte, also hast du dann auch geschrieben, dass die halt super aussieht, wenn man so rumstehen hat, aber nicht so richtig anhörbar wäre. Da habe ich mich gefragt, weil du hast sie dann irgendwie so in jungen Jahren im Plattenladen einfach gekauft, weil sie irgendwie billiger war und man nimmt halt, was man kriegen kann, wenn man jung ist und kein Geld hat. Und so war das bei mir auch. Ich hatte zum Beispiel damals die Fly on the Wall von AC/DC und die ist echt schlimm. Ich habe die jetzt heute noch ein paar Mal versucht zu hören wieder und ich schaffe das keine 2 Lieder, weil das so ein Rotz ist. Weil die so schlecht und lieblos produziert ist und so. Und früher weil ich einfach nicht mehr Platten hatte, habe ich die rauf und runter gehört. Das ist doch, wie schön, ne, ich weiß gar nicht, wo jetzt da die Frage drin liegt, aber bei dieser Metal Ballads war es ja wahrscheinlich auch so, dass du die einfach die ganze Zeit gehört hast, weil man halt einfach gehört hat, was man hatte sozusagen.
Ja, das ist natürlich auch einfach eine Frage der Medienverschiebung jetzt, dass man früher hat man sich eben eine Vinyl, eine Platte gekauft und hat die halt von vorne bis hinten gehört. Und wenn die scheiße war, dann hat man sie halt nur 150 Mal am Stück gehört. Also ich hatte auch nochmal eine Platte Lustfinger, so eine Deutsch-Punk-Band aus München, ganz furchtbar, klang so wie Schlager,
ja.
Und hatten diesen legendären Song auf dem Bravo-Punk-Sampler. Bitte lieber Staatsanwalt, du bist doch auch ein Mann. Wo es darum geht, dass er mit seiner minderjährigen Freundin rummachen möchte. Und es ist wirklich, das war noch Punk, was Punk war. Der Deutschpunk, der mich radikalisiert hat, ist so ein plumpes Männerding. Bitte, lieber Staatsanwalt, du bist doch auch ein Mann. Pack die Paragraphen ein und lass mich endlich ran. Sag mal, es hat so ein wahnsinniges Tempo hier, deine Show, diese Getränke, die mir so gezeigt wurden. Ja, darf ich die auch?
Na, unbedingt, oder nehme ich die mir dich nachher. Ich will hier mit? Gar nicht, nee, also es soll auch alles ganz gemütlich sein. Also ich will jetzt gar nicht, ich will hier kein Fragengeballer starten. Kannst du
nee, also ich kann ja nicht so schnell denken. Es ist ja Wahnsinn hier. Ich würde gerne diese Cola trinken. Geht das hier? Aber ich dachte, Pombeer kann man doch nicht, man darf doch nicht essen beim Podcast. So viel weiß doch sogar ich.
Bei uns darfst du das Eis. Lisa, bringt mir mal Eis.
Nee, danke, auf keinen Fall Eis.
Auf keinen
Fall Eis. Auf keinen Fall Eis. Ich mag keine kalten Getränke.
Du hast auch den Superdrink, habe ich gelesen, Klosterfrau Melissengeist Red Bull erfunden.
Ja.
schmeckt wahrscheinlich nicht. Oder?
Also Klosterfrau Melissengeist, muss man dazu wissen, hat 79% ja. Alkohol, und wer sich so ein bisschen mit Alkohol auskennt, das ist recht viel. So Bier hat vielleicht 50%. Ja. nein, natürlich noch viel weniger. Und ich hatte mir das so als Gimmick ausgedacht, dass man auf Festivals, ich bin mal irgendwann auf einem Festival nicht besoffen geworden, weil es gab kein Geldautomaten, und mit dem Pfand kostet dann so ein Mixgetränk ja so 10 €, und ja. Wie viel Bargeld soll ich denn dabei haben? Und dann habe ich gedacht, man könnte das so mitnehmen. Und habe da immer mal, ja, also, und das ist so verpanscht mit Nelke. Also ich bin mir sicher, dass niemals, also weil man, das tut ja so, als wäre das dann so ein Kräuter,
ja.
Elixier, ja. Aber es ist garantiert nur so parfümiert mit Nelke, damit es niemand so runterstürzt, weil es ja schon lebensgefährlich ist. Weil es gibt es auch nicht in der Apotheke, wie ich dachte, so hier, so, ja. So richtige Interaktion und Beratung. Da wurde ich rausgeschickt. Das gibt es tatsächlich nur so unten in den unteren Regalen beim Rossmann und DM.
Ich habe auch mal gehört, die haben ja, da ist so eine Kräuterliste drauf, was da alles für Kräuter drin sind. Und da ist ein Kraut, ist glaube ich die Einzahl von Kräuter, ein Kraut dabei, das es gar nicht gibt. Das ist nur erfunden und von der Firma, die Klosterfrau Melissengeist herstellt. Und dann war nämlich mal das kam dann deswegen raus, weil im ARD-Morgenmagazin oder so war so der Gesundheitsexperte da und hat so empfohlen, was man machen kann, wenn es einem schlecht geht, und hat dann unter anderem hat dieses Kraut empfohlen. Hat gesagt, das ist immer gut, wenn sie das nehmen, wenn sie irgendwie Rückenprobleme haben oder so. Und da ist natürlich dann der Link, dass die Leute das ja nur haben können, wenn sie Klosterfrau Melissengeist kaufen, weil die das halt erfunden haben, weil es das sonst nirgendwo gibt. Und deswegen war das dann so Schleichwerbung sozusagen für Klosterfrau Melissengeist, weil er gesagt hat, dieses Kraut ist sehr gesund.
Und das war der ARD-Experte.
Das war der ARD-Gesundheitsexperte, ja, tatsächlich. Bei Volle Kanne oder so. Irgendwie kam das dann raus. Deswegen finde ich, Klosterfrau Melissengeist hat sowas geil Kriminelles.
Auf jeden Fall. Also es ist ja total gefährlich mit den 79% Alkohol. Und dann habe ich geguckt, auf der Schachtel steht aber auch ein Warnhinweis, enthält Zimt. Also, so okay, klar, man kann zwar an dem Alkohol sterben, aber wir wollen euch nur die vielen Zimt-Toten in Deutschland.
Ist auch, ich habe tatsächlich auch eine relativ konkrete Erinnerung an Klosterfrau Melissengeist so mit 15, weil die in Wesseling, wo ich herkomme, beim Karnevalszug, haben die, werden ja immer Kamelle geworfen und so, und da haben die dann auch Pröbchen von Klosterfrau Melissengeist geworfen, so ganz, ganz kleine Fläschchen, so nicht mal ein Schluck, so ein halber Schluck sozusagen ist da drin, und die haben die so geworfen, und krass. Wir sind mit 15, oh geil, Alkohol, und haben diese ganzen Fläschchen gesammelt und die ganzen Klosterfrau Melissengeist getrunken, und das waren dann, am Ende waren es wahrscheinlich zusammengerechnet, weiß ich nicht, 5 Esslöffel oder so, aber haben dann alle reihend im Gebüsch gelegen, weil sich das nicht vertragen haben bei diesen jungen Mägen.
Ja, naja, also ich finde, also 80% Alkohol ist halt echt krass. Na. Aber gut, so ist ja Fasching im Rheinland.
Du lebst ja auch im Rheinland schon was länger. Du lebst ja in du bist ja sogar in Köln in die Südstadt gezogen, wo man als Kölner sagt, boah, da leben nur die RTL-Typen und Wolfgang Niedecken.
Genau, ja, und man selber. Also, ja, Köln ist ja wirklich so überschaubar groß, deshalb habe ich mich da nicht so ausgeliefert gefühlt. Also.
Ja. Ist das denn, es war, ich meine, klar, als du bei der Intro gearbeitet hast, war es halt einfach der Arbeitsplatz, weswegen du dann nach Köln gezogen bist wahrscheinlich. Weil du kommst ja eher so aus der Ecke von Frankfurt, ne?
Genau, da wohne ich jetzt auch gerade. Ich bin jetzt dieses Jahr wieder umgezogen, wieder nach Frankfurt. Und ich bin tatsächlich nach Köln gezogen wegen so Medienstadt und ich kam hier vom Dorf und so Specs, hier Viva, kennst du vielleicht noch, und dachte so, hier ist so geil. Also, und stand dann, hatte mir noch so mühsam gerade die Haare abgeschnitten, hatte noch so lange Haare, dachte so, ich kann nicht vom Dorf jetzt hier nach Köln, das hassen die, das habe ich schon so geahnt. Man wusste ja so in den 90ern noch nicht so, ach, ist es noch geil und so. Ja. Und dann stand ich im Sixpack, das war so die Lokalität, wo angeblich immer die Specs-Leute, ja, das ist so eine Musikzeitschrift gewesen, hingegangen sind. Und dann stand ich da mit so einem anderen Freund. Wir wussten ja gar nicht, wie die aussehen. Und dann waren wir echt so 3 Jahre lang, ging gar nichts in Köln. Also. Und dann kam im Intro dieses Magazin, ja sehr spannend, nach Köln. Und da bin ich Redakteur geworden. Und dann habe ich richtig, dann kamen die Leute zu mir, Nils. Ah.
Dann hast du unter anderem bei der Intro auch diese Kochgeschichte erfunden, ne? Wo du so, das waren immer so, glaube ich, immer so eine Doppelseite, wo man mit so Stars gekocht hat.
Genau, also habe ich mit dem Chefredakteur, haben wir das immer gehostet. Ja. Wollten wir auch schon in so ein bisschen so einen bunteren Zuweg zu den Künstlern, so wie heute mit dem Podcast. Also wieder Tokotronik zum 8. Interview, das versteinerte Gesicht von Dirk von Lotzow starren. Und dann denkt man so, wir könnten mal kochen mit den Leuten. Ja. Also Tokotronik haben natürlich nie zugesagt, aber, aber das war so.
Aber da hast du unter anderem mit Gwen Stefani, mit den Sugar Babes, mit Kelly Osbourne und so hast du dann gekocht. Und das finde ich interessant, weil ich habe in letzter Zeit viele Interviews von dir gelesen, wo es so um Popstars geht. Was ist eigentlich, was macht Popstars aus? Und wieso gibt es keine Popstars mehr oder gibt es noch Popstars? Ist ja eine legitime Frage. Ich finde zum Beispiel, um bei diesem ganz konkreten Beispiel zu bleiben, Gwen Stefani, ne? Haben wir alle gedacht, irgendwie so, also mit diesem No Doubt, als es mit No Doubt anfing und dann, als sie auch noch solo ging und so, das wird die neue Madonna, die ist der größte Popstar der Welt, das ist unglaublich, was die für Potenzial auch hat und so, ne? Und jetzt, wenn du die heute siehst, ist das so, die hat ja auch mittlerweile fast so ein Katzengesicht irgendwie, wie so, also die, ich erkenne die nicht mehr wieder und ich meine das gar nicht böse, man sagt sowas ja oft so als Gemeinheit gemeint oder so. Ja,
Katze.
Ja, aber so dieses, ja, die ist ja so operiert, die erkenne ich nicht. Und so sagen ja Leute oft, weil das böse meint. Ich meine es gar nicht böse, aber ich erkenne die wirklich gar nicht mehr wieder. Vielleicht bin ich auch einfach schlechter im Gesichtererkennen geworden oder so, aber das verstehe ich nicht, wieso die war so cool und jetzt ist die so uncool. Warum, Linus?
Ja, da kann ich jetzt persönlich natürlich nichts dafür. Also da ist ja, ich glaube, es ist so ein gewisser Look, der dann vielleicht auch operativ herbeigeführt wird, ist dann in einer Szene tatsächlich für die Leute, dann denken, das ist geil, wenn man so aussieht. Dann guckt man so und denkt so, ja geil, hier Katze, super. Und wir einfachen Leute denken so, nee, wer bleibt doch, wie du warst hier, wir erkennen die nicht mehr. Natürlich finde ich es auch blöd, aber also.
Ja, es ist so, ich finde es so faszinierend, dass sozusagen das künstlerische Verschwinden, was ja bei der so ist, die hat ja auch ewig überhaupt gar keinen Song mehr, macht nur noch Pop-Idol-Jury oder so, dass dieses künstlerische Verschwinden einhergeht mit so einer optischen Superanpassung oder so. Irgendwie.
Ja, ich denke, dass Frauen im Popbetrieb jenseits der 40 wahnsinnig unter Druck sind und dann, keine Ahnung, also dann geht man auch mal zu Schönheitschirurgen und dann sagen wieder andere, ach, ist ja nicht mehr so real. Ja, aber ich glaube wirklich, dass die Ära der großen Popstars ist einfach vorbei. Also das Madonna würde es vielleicht heute auch nicht mehr schaffen. Es gibt ja diesen einen Moment, wo man dann wie Gwen Stefani oder Madonna, du hast diese Hits und die ganze eine Generation einigt sich auf dich. Ja. Und dann kommt ja der Punkt, ja, kann ich danach dann eben noch wirklich nochmal stattfinden? Also oder bin ich dann jemand, der in irgendeiner Jury sitzt und dann weg ist? Und ich glaube, es wäre auch für Madonna schwierig, ihren Fame von damals in sowas Langwieriges zu verwandeln. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht mehr so leicht. Popstar ist auch ja nicht mehr so der Sehnsuchtsort für die Kids. Also der Sehnsuchtsort für Kids ist Influencer. Also Popstar ist schon ein Begriff wie Punk. So, was willst du? Gib Jacke, Alter.
Aber ist nicht, aber okay, aber ich meine, im weitesten Sinne sind so Influencer ja auch eine Art Popstars. Bibi hat sogar eine Single gemacht und hat einen Song gemacht als auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Also da gibt es ja schon noch so eine Wechselwirkung irgendwie.
Natürlich, aber ich denke, so Influencer ist halt so ein neoliberalerer Popstar, weil es so wahnsinnig viel mit Arbeit auch plötzlich zu tun ist und man muss es sich so verdienen und Leistung und ständig und auch die Leute auch immer abholen. Und so meine Vorstellung von so Popstar ist ja noch so ein märchenhaftes Wesen, also gerne auch wie David Bowie oder Lady Gaga, so zwischen den Geschlechtern, die einem so Orte zeigen oder so irgendwas, wo man vielleicht mal hinkommen möchte oder also so was öffnet.
Ja.
Stattdessen die Influencer alle immer nur Bagger, Bagger, Bagger und hier und ich bin für dich da und also das ist, finde ich, der große Unterschied. Also es geht nicht mehr darum, irgendwelche Phantasmen zu erzeugen und die Leute da zu faszinieren, sondern hier zu zeigen, ich bin dauerpräsent in den Medien und habe meine Follower im Griff.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein Symptom der Verschiebung der Medien, auf denen Stars stattfinden, weil ja Instagram, so ein Instagram-Influencer oder so ein Instagram-Account, den ich so abonniere, mir auch vorgaukelt, dass ich den sofort, ich kann den ja sogar Nachrichten schreiben. Also ich kann dem ja eine Direktnachricht schreiben und hoffen, dass der die liest oder so. Das war ja früher, wenn man früher Autogrammwünsche irgendwo hingeschickt hat, wusste man, die bearbeitet halt irgendwer und das sieht der selber niemals so, oder?
Ja, das stimmt, aber ich glaube, viele Kids, die irgendwie dann an Ariola geschrieben haben und eine Autogrammkarte zurückbekamen vom Praktikanten, haben gedacht, das käme jetzt von David Bowie. Also, aber natürlich, also eben, diese Verkürzung der Distanz ist sicherlich, gehört dann auch dazu. Du bist ja auch so ein nahbarer Typ. Also ich mag es immer, wenn du in deinen Insta-Stories so predigst und so, und dann setzt du dich mal in so einen gemütlichen Pullover vor eine Schrankwand und dann so 20 Slides und dann.
Ja, das, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Es passiert irgendwie, dass man so denkt, man muss irgendwie. Es liegt, glaube ich, auch an den Leuten, die man selber konsumiert. Also, ich bin ja auch ein großer Fan von Sophie Passmann zum Beispiel, die das ja wirklich auch genial geschafft hat, die so ein Influencertum, so albern man das auch findet, so albern sie es sogar selber offensichtlich findet, damit zu verbinden, irgendwie auch was erzählen zu wollen, was über Werbung hinausgeht. So. Und das ist irgendwie, das reizt, ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. Eigentlich müsste es eigentlich gar nicht machen.
Aber ich habe das gar nicht mehr nötig.
Aber es ist so, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich dadurch wahnsinnig viel bewege oder so, aber es ist, eigentlich ist es sehr egozentrisch. Eigentlich ist es nur ein Zeitvertreib für mich.
Ach, ich weiß nicht, für deinen Brand ist es super. Denk mal so Nils Buckelberg, er ist immer nur heiratet, ist irgendwie glücklich und lacht und dann so, nee, jetzt hier kümmert er sich auch mal ein bisschen. Also ich finde es, also ich habe dann auch gedacht, so, ach ja, ja, lange unterschätzt.
Ja, das stimmt. Da muss ich mal Gedanken machen. Muss ich mal gucken, ob ich da was anders machen kann. Aber es ist interessant, weil ich erinnere mich, jetzt wo du auch sagst, dass man damals irgendwie dachte, wenn man an Ariola schreibt, dass der das liest. Ich erinnere mich, dass ich damals mit 17, 18 regelmäßig in der Zuschauerredaktion von Viva vorbeigelatscht bin und mir der zuständige Redakteur, der sich da den ganzen Tag nur um Fanpost für alle gekümmert hat, immer jedem, der vorbeikam, jedem Moderator seinen Stapel Fanpost gegeben hat, gesagt hat, hier lies mal durch, wenn du Bock hast, und dann immer so die Autogrammkarten hingelegt hat und jetzt unterschreib mal wieder 500 Autogrammkarten oder so. Und es war immer sehr faszinierend, so Fanpost zu lesen, so richtig aufwendige Briefe, zum Teil mehrseitig, beidseitig beschrieben und so junge Mädchen, die einem so das komplette Herz ausschütten, weil sie in einem eine Vertrauensperson erkennen oder so. Aber das ist ja wahrscheinlich auf Instagram dann genauso, nur dass die halt alle nicht mehr so lange Nachrichten tippen.
Ja, oder? Und dass der Ton auch mitunter rauer wird. Schnell. Also.
Ja.
Ja, und du hast dann auch immer mal deine beantwortet oder hast du wirklich immer nur dein
Nein, ich habe auch mal beantwortet.
Nummer abgezeichnet.
Ich hab sogar mal irgendeiner angerufen in der Redaktion, da hat er gesagt, komm, wir rufen die jetzt mal an und dann so als Überraschungsanruf, weil die war sehr niedlich und dann hatte die ihre Nummer dabei und haben die einfach so und die war total aufgeregt und aufgelöst. Aber es war bei mir auch so, dass irgendwann mal, ich weiß nicht, ich habe ja in der WG gewohnt, mitten in Köln am Ebertplatz und mir sind wohl mal Fans nach Hause gefolgt oder die haben das irgendwie gecheckt, wo ich wohne. Das ist ja auch krass, wie Fans sowas immer rausfinden. Man weiß es nicht, aber Fans wissen alles. Das ist echt Hammer. Und dann standen die plötzlich bei uns vor der Tür und haben geklingelt, so zwei 15-jährige Mädchen. Und mein Mitbewohner und ich waren da und dann haben wir gesagt, ja, na, dann kommt halt rein irgendwie. Und dann haben wir uns irgendwie gerade Haare gefärbt oder so, wie wir es so immer gemacht haben. Und dann saßen sie ganz eingeschüchtert eine halbe Stunde in der Ecke und dann sind die wieder gegangen. Und wir waren so ganz aufgeregt und aufgelöst und so.
Oh.
Ja, das war sehr, es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, sehr schräg, die überhaupt reinzulassen, aber gut. Du hast mal in einem Interview sehr prophetisch, das finde ich sehr, von vor 3 Jahren, ich habe extra nachgeguckt, und zwar 2017, hast du gesagt, Morrissey ist wie Attila Hildmann.
Ah.
Ja, weil ich glaube, du wurdest gefragt, was ist denn mit Morrissey, kann man den noch hören, weil er hat ja auch so Meat is Murder und so, aber er ist halt auch so ein Vollidiot. Und da hast du wohl, glaube ich, im gleichen Atemzug gesagt, naja, es gibt eben auch so Veganer wie Attila Hildmann, die daraus einfach ein Business machen und so. Hast du das aber ein bisschen, hast du den Meltdown geahnt?
Ja, das klingt natürlich jetzt super. Also so möchte ich gerne rüberkommen. Aber was mir zumindest so vorkommt, ist, dass ich mich auch sehr oft irre. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie beim Radio nochmal, wo ich da gearbeitet habe, noch ein Morrissey-Feature vorgeschlagen hatte. Also da war es schon absehbar. Also und ja, da war ich froh im Nachhinein, dass mir das abgesagt wurde. Also sonst wäre ich dann noch rausgekommen. Also klar, das mit Morrissey, da konnte man schon merken, dass da was nicht stimmt, aber ich dachte, das ist noch im Rahmen des normalen Wahnsinns eines Popstars. Also ja, geht es noch auf. Also
kannst du den noch hören? Aber du bist wahrscheinlich jemand, der in jungen Jahren wahnsinnig viel bedeutet hat.
Nee, also zum Glück nicht, ja, weil es ist ja jetzt so eine Diskussion, was kann man noch hören? Ja. Ich habe so ein cooles Thriller-T-Shirt noch so vor 2 Jahren mal so retro gekauft, also wo ich jetzt auch denke, so kann ich auf keinen Fall die Leute, ich bin down bei Woke-Twitter, also will ich es auch nicht mehr machen. Und ja, Morrissey habe ich tatsächlich, ich habe wirklich dummen Deutschpunk gehört als Jugendlicher und Metal, also und da ist die Fallhöhe jetzt nicht so hoch, dass man sagt, ah, Linus, guck mal hier, der von Accept, wie er sich verändert hat, das ist relativ egal. Aber ich finde es schon auch irgendwie, also jetzt eben bei Michael Jackson würde ich das nochmal eher nehmen, also ich finde jetzt, man kann es natürlich noch hören, aber ich kann es dann beim Hören, denke ich darüber nach und habe dann auch den Spaß dann nicht mehr dran und irgendwie ist es für mich tatsächlich ein Stück weit verstellt dann durch den Zeitgeist. Zu Recht ja auch mitunter.
Das stimmt. So Metal, ich habe auch früher so ein bisschen Metal gehört, viel durcheinander gehört, aber auch viel Metal. Ich finde das so interessant, dass Metal ist, finde ich, vor allem was auch so Fans betrifft und so eine extrem höfliche Musikrichtung. Ich habe so das Gefühl, dass so Metalheads irgendwie auch wie die Kutten immer pflegen und irgendwie so von der Mutter die Aufnäher drauf machen lassen. Und alles im Metal ist so sagenhaft höflich. Warum?
Finde ich auch, zwar ja früher so die krasseste Subkultur, also vielleicht noch neben Punks, weil sie halt so extrem aussah und so wenig reinpasste in den Alltag. Und dann dachte man immer so, gerade auch diese Hünen, so was sind sie für gefährliche Typen und so, weil es die Dead, wenn man nicht aufpasst. Und dann, genau, haben ja diese Erfahrung, die wir da jetzt haben, ist ja wirklich sehr umfassend. Also dann lernt man die kennen, oh, was für Herzchen. Ach, hier, der Bomber, da ist er wirklich. Und dann hat der mir noch das Auto, da ist der noch gekommen mit dem Überbrückungskabel nachts. Und ich weiß nicht, ich denke dann wahrscheinlich, wenn man so eine martialische Aura hat, dann hat man vielleicht die Größe, die dann nicht auch noch im Privaten weiterspielen zu müssen, wie ein Rapper. Okay. So würde ich mir das erklären.
Ja. Was war denn so deine Lieblings-Metal-Band früher?
Sodom, Creator und Halloween.
Halloween?
Halloween, ja. Das habe ich letztens auch mal wieder gehört und ja. als Kind oder als Jugendlicher dachte ich so, es ist so krasse Musik, diese Metal. Und jetzt höre ich das, es klingt ja so ungefähr wie Modern Talking. Also ja, nur mit, ja. Diese Gitarren sind so schmeichelnd, alles so hymnisch. Eagle fly free, oh people see. Und mit dieser Kopfstimme. Und es ist aber dann, das Cover sah halt so krass aus und dann dachte man, das ist krasse Musik, ey, meine Eltern schmeißen mich raus. Ja. Und jetzt denke ich so, Gott.
Aber das, ich hatte, glaube ich, ein Halloween-Album. Ich glaube, das war Keeper of the Seven Keys, wenn mich nicht alles täuscht. Und das, ich habe das auch dann gehört und ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass ich es mir gekauft habe. Ich bin irgendwie anders in seinen Besitz gekommen. Aber es ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, Halloween gehört zu haben.
What? Ja, Gruß an die Melodic Metal Szene hier.
Weil zum Beispiel Creator, ne? Ich hatte damals, ich fand, ganz viel von denen konnte ich nichts mit anfangen, aber ein Album, Renewal, fand ich unfassbar, weil das hatte plötzlich diese hochgepitchte Snare, was bei Saint Anger alle gehasst haben, bei Metallica. Das haben die irgendwie 30 Jahre vorher gemacht oder so, mit dem Renewal-Album. Und wie hieß das? Winter Materium oder so, hieß, glaube ich, der erste Song. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja völlig neu, das ist ja Metal komplett neu gedacht. Das hat mich total umgehauen, als ich das damals bei einem Klassenkameraden, der eigentlich nur Scheiß-Metal gehört hat, irgendwie in seinem Zimmer gehört habe. Das war ja wahnsinnig innovatives Album.
Ja, das war zu einer Zeit, das war Anfang der 90er, war glaube ich Renewal, und da war Metal ja wahnsinnig unter Druck, weil plötzlich alle Grunge gehört haben und dieser Gitarrensound war auch heftig, aber hatte eine ganz andere Attitude als dieses sehr künstliche Metal-Getue mit Tod und Teufel. Und da haben ja viele Metal-Bands irgendwas ausprobiert und so eben auch von Creator kein typisches Album. Aber ich mag es tatsächlich auch, ich habe so einen anderen Begriff dafür, wenn die Snare klingt wie ein Eimer. Also das ist so das, was auch eben auf Saint Anger, und dann ist dieses Klack, Klack, Klack,
Klack. Das finde ich super.
Das mag ich auch wirklich sehr gerne. Also
ich habe auch früher so zum Beispiel Helmet, war auch so das erste Helmet-Album. Das zweite war schon gar nicht mehr so gut, aber In the Meantime habe ich geliebt und das hatte auch so eine Snare. Da habe ich das irgendwie dann immer mit in Verbindung gebracht. So.
Eimer, Eimer, Eimer.
Ja.
So, jetzt mache ich mal, ich weiß nicht, wie lange geht es noch? Aber ich mache jetzt mal den Schnaps auf.
Solange wir Lust haben. Ich muss gerade auf meine Notizen gucken, weil ich. Fällt mir gerade auf, weil ich hier gerade lese. Du hattest mal einen Iffizienka-Fanclub, der hieß Aus lauter Liebe.
Ja, so ist es. Ja, ich habe eben dieses Fanzine, ich habe früher so Fanheftchen gemacht und darüber bin ich auch zum Schreiben gekommen. Und es ist einfach, dieses Fansein ist was mich auch sehr definiert. Und so, ich habe mich immer gerne, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch für Sachen begeistert. Ja. Und ich habe dann früher, weil ich war nicht so gerne draußen, ich habe sehr viel Fern gesehen, also sehr viel. Also und natürlich dann auch die Lindenstraße. Du
bist ein großer Lindenstraße-Fan, ja.
Und da gab es dann ja auch nicht so viele Role Models im Sinne von so, wo konnte man irgendwie noch so ein jugendliches Begehren abladen, also so klar, natürlich Gabi Zenke auch schon irgendwie hot, aber man weiß ja nicht, diesen Iffizienka-Fanclub, wo auch ein bisschen so das Ensemble war, hat jetzt auch nicht so viel mehr hergegeben scheinbar.
Ja.
Und da habe ich auch mal ein Interview mit ihr gemacht, bin ich zu den Kulissen gefahren, damals noch eben nach Köln, habe ich noch nicht in Köln gewohnt. Und da gab es ja immer sonntags, haben die Lindenstraßen-Kulissen geöffnet. Ja. Und da
WDR
waren
Publik hieß das.
Ach, das war noch Zeit. Ne? Und da haben dann ein paar Stars immer hochgehalten. Ich weiß gar nicht, wie man das vor dem Internet rausgefunden hat, aber da war dann eben Rebecca Simonite Barum, die Fans werden es wissen. Ja.
Zirkusadel.
Ja. Und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Ich hatte dann so auf der Schreibmaschine so Fragen halt hingeworfen, hochrot im Kopf, und kam dann nach einer Viertelstunde und holte die dann wieder raus, wie aus. Und dann hatte die mir das so handschriftlich beantwortet und es war natürlich mega. Aber sie hat, wenn ich das noch sagen darf, aber sie, dann kam mir irgendwann mal raus, sie hat für den CDU-Stadtrat in ihrem Dorf kandidiert. Und sie hat auch in dem Interview hat sie gesagt, sie unterhält sich, sie umgibt sich lieber nur mit Schauspielern und anderen Künstlertypen. Ja. Also ich fand, sie hatte schon sowas Arrogantes in der Art, und dann ist so ein bisschen die Liebe abgekühlt, bis sie ins Dschungelcamp ging und ich dachte kurz, ich kann sie doch nochmal nackt sehen. Also Das ist ja die Hoffnung bei, das ist ja, worum es beim Dschungelcamp eigentlich geht. Leute, ja, die man früher bewundert hat, jetzt in irgendwelchen unangenehmen Situationen nochmal halb nackt sehen. Also wie sie in den Busch pinkeln oder was da schon alles war.
Ja.
Und das war ja diese ganz schlechte Staffel, du guckst es ja auch, ja, ja, wie ich weiß.
Ich weiß nicht mehr, welches die ganz schlechte Staffel war, weil in den letzten Jahren haben die sich so ein bisschen gehäuft.
Ja, also natürlich, also das war so die erste Staffel, wo es nicht mehr weiterging. Es war wahrscheinlich dann die nach Larissa oder so, ja, also wo dann plötzlich 1000 neue Formate im Internet aufgegangen sind, um das zu protokollieren, und dann gab es das nicht mehr her. Ja. Also, und das war, glaube ich, die, wo sie dabei war, und also. Naja, aber letztens habe ich sie irgendwo nochmal verlinkt auf Instagram, und da hat sie mir kurz geantwortet und hat gefragt, ob wir mal zusammen am Lagerfeuer gesessen hätten, und sie würde sich noch erinnern. Da war ich kurz drauf und dran, irgendwie darauf einzusteigen, und naja, der Rest ist unser kleines Geheimnis, der Bäcker.
Ich habe die zuletzt noch gesehen im Fernsehen. Hier Frank Rosin, mein Lieblingsfernsehkoch, die Rosine, genannt die Rosine. Frank Rosin hat ein Abnehmformat gemacht bei Kabel 1, und da ist sie angetreten gegen Willi Herren. Das war ganz schlimm. Also ich meine, war auch Willi Herren und so diese ganze, und dann die Rosine als Abnehmcoach und so, das war alles ganz schlimm in dieser Sendung.
Ja, wo man ja immer dachte, so das Dschungelcamp war ja lange Zeit in so einem öffentlichen Narrativ, das war quasi lukrativ, aber es war natürlich das Ende, ja. Aber ich finde, Abnehmen gegen Willi Herren noch nicht mal in so einem geilen Trash-Format, das ist das Ende.
Aber ich habe mich das gefragt, ob dieser Iffy-Fanclub, ob das Ironie war oder ob du die einfach wirklich irgendwie cool fandst. Weil ich kann mich erinnern an die Zeit in der Lindenstraße. Tatsächlich war es sehr schwer in dieser Serie irgendwelche Role Models oder Leute. Aber ich war damals immer so, ich fand Zorro cool. Zorro war irgendwie ein cooler Dude, so, da konnte man so wollte man sein.
Genau, Thorsten Niedl oder so, ja. Aber der hatte ja auch nur, er spielte nur ein paar Sommer, also da war ja auch lange dann nichts mehr. Ja, Lindenstraße war daher auch so geil, weil es war vermutlich nicht so diese ganz normalen Möglichkeiten dann angeboten hat, dass man halt sagte so, ah ja, genau, wir machen hier den finden dann die toll. So bei Lindenstraße nur so Leute, so what? aber du suchst dir jetzt trotzdem einen aus. So war das ja da. Und so bin ich dann an sie gekommen. Nö, das war schon, natürlich war das ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ich habe mich in diese Hysterie, also da war auch durchaus mehr Realität drin, als mir lieb war. Also.
Aber das ist auch, ich glaube, weil du hast es ja jetzt auch selber gesagt, aber das ist dann aber auch, weil du natürlich dieses Fan-Sein als Tätigkeit auch total zelebrierst. Also einen Fanclub gründen und dann da hinfahren und dafür schreiben und so. Das ist ja, du exerzierst das gerne so durch, dieses Fan-Thema, ne?
Ja, also mich fasziniert es, wenn Leute irgendwie was Geiles machen, also wenn ich irgendwie so ein geiles Artefakt hingeworfen bekomme, einen Song oder was weiß ich, oder eben eine Serie da, so ein Auftritt, und dann möchte ich natürlich mich so ein bisschen, dann möchte ich wissen, was ist das für ein Typ, was gibt's da noch und so, was kann man da noch erfahren, was hat der gemacht? Und da ist das eine wunderschöne, what a time to be alive, also so viel, wie ich über alle meine Stars schon rausgefunden habe, tatütata, also. Und dafür musste ich noch nicht mal wie früher in einem Baum sitzen oder den Nassmüll durchsuchen. Das ist ja alles schon, es ist wirklich so banal fast schon, das ist ein bisschen trivialisiert schon, das nerdige Fantum, weil es so einfach geworden ist.
Die hatte ja dann sogar, Rebecca Simonet-Barrow hat ja dann eine eigene WDR-Talkshow, weil sie so ein bisschen als so die junge, flippige vermarkten, wo ich dann damals zu Viva-Zeiten auch mal zu Gast war, die hieß Lollo Rosso. Das war eine Sendung, die hatte sie im WDR, und dann gab es auch so ein Sketch-Team, die quasi immer so die Sketch-Trenner gemacht haben in der Show, und in diesem Team war Bastian Pastewka.
Ach, das muss ich ehrlich gesagt
nicht. Also, ist das nicht der Wahnsinn?
Kannst du dich noch an das Interview erinnern, was du da hattest mit ihr?
Nee, da kann ich leider. Ich weiß nur, dass ich an einem Tag in zwei WDR-Sendungen war. Ich war erst oben im Studio bei ihr, und als es fertig war, bin ich in den Keller ins Studio gegangen, weil da so eine Flirt-Dating-Show war, wo ich zu Gast war, mit Thomas D. zusammen und noch irgendwem. Und da haben wir auch die ganze Zeit nur Scheiße gebaut, aber es war so eine coole Star-Flirt-Sendung, so Herzblatt-mäßig irgendwie.
Du hast da abgeräumt, diese ganzen Quatschformate, und dann mal so ein bisschen ironisch, aber ein bisschen mit.
Man hat einfach alles mitgemacht.
Genau, hier so. Und die hat sich auch keiner übel genommen. Na. So unser Nils, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das war irgendwann verbraucht, dieser Bonus, hatte ich das Gefühl. Dann, aber naja. Es war auf jeden Fall ein großer Spaß. Ich habe übrigens auch, mir fällt auch gerade ein, dass ich Rebecca auch mal im Zirkus gesehen habe, weil der Zirkus in Wesseling gastiert hat. Und das war aber, glaube ich, deswegen auch interessant, weil, also da hat sie auch schon Iffi gespielt, hat trotzdem noch im Zirkus in der Manege als Zirkusdirektorin irgendwie aufgetreten. Und die ihre Schwester gespielt hat, in der Lindenstraße.
Valerie.
Genau, Valerie. Heute ja, unscharmanterweise, ganz unscharmanter Spitzname, Walze. Und die kam aus Wesseling. Das war eine Schülerin aus Wesseling, die natürlich dann ihren Spitznamen Wett hatte, weil sie den auch in der Lindenstraße schon hatte, haben sie dann auf der Straße auch alle so genannt. Und die war dann auch abends im Zirkus, weil die beiden sich kannten und so weiter und so fort. Da war dann die ganze Stadt sehr aufgeregt, dass das da die Lindenstraße so stattfand.
Wesseling, ne? Also, man muss es einfach lieben. Wo auch immer es liegen mag.
Du hast ja erzählt, dass für dich die Specs so aufregend war, dass du dann immer ein Sixpack gegangen bist. Das gibt es ja auch heute noch, so immer so eine dieser Kneipen, die damals legendär waren und heute noch ein bisschen so von diesem Ruhm lebt, aber auch immer noch eine gemütliche Kneipe, muss man sagen. Diese frühe Specs vor allem so, also wenn wir jetzt so Mitte 90er, Anfang Mitte 90er Specs Gründergeneration quasi reden, ich habe die damals auch so ein bisschen gelesen, ich bin irgendwie 2 Jährchen jünger als du, und fand die auch super aufregend, hab aber auch wirklich mit Glück ein Viertel kapiert von dem, was ich da überhaupt gelesen habe, und habe mir dann auch eine Zeit lang, habe ich mir die nur gekauft, weil hinten im Kleinanzeigenteil immer eine neue, kleine, gemalte Anzeige von Klaus Kornfield für ein neues 4Z-Beat-Album war. Oh. Und ich war so ein 4Z-Beat-Fan und hat immer eine neue Anzeige gemalt. Und deswegen habe ich mir dann die Specs immer, weil sie immer in die Specs gepackt hat. War das denn für dich, also weil du erzählst ja auch, dass Hamburger Schule auch für dich ganz wichtig war, Blumfeld zum Beispiel, ich habe auch damals das erste Blumfeld-Album rauf und runter gehört, habe da auch 9/4 von verstanden und war super stolz, wenn ich mal so Codes da aufbrechen konnte und so kapieren konnte und so. War das bei dir ähnlich? Also bist du, wenn du für die Specs nach Köln gegangen bist, war das Ehrfurcht, hattest du Sorge, da irgendwie nicht bestehen zu können intellektuell oder?
Ja, das war ja das, woran man sich bei der Specs abgearbeitet hat. Also es ging ja gar nicht mal so sehr dann um die einzelnen Bands, die vorgestellt wurden, sondern um diese akademische Attitude und so, kann man der gerecht werden oder ist es oder entlarve ich das, ist eigentlich nur so pseudo-intellektuell. Also es war ja jetzt nicht so eine Zeitschrift, wie eben, was ich jetzt gesagt habe, dass so heute so alle einen so abholen und umgarnen, ja. Die Sportfreunde stiller singen, nur Applaus, Applaus oder, also man wird als Zuschauer so wahnsinnig jetzt so umgarnt und ist so verwöhnt, ja, oh, Klick, für ein Like wird sich noch bedankt oder so, dass die Leute sich gratis dein scheiß Album anhören, so, oh, danke, ja, für 500 Klicks auf Spotify, ey. Die Leute nichts gemacht, so, Und diese Mediennutzung so mit der Specs war ja noch anders, man war irgendwie so ein bisschen verwirrt und es gab noch nicht so viel, man war so wütend schon, also ich habe die Specs auch immer wahnsinnig, ich war auch schon immer wütend auf die Specs beim Lesen. Erstmal natürlich, weil so in den 90er war so Hans Nieswand, das war so ein Redakteur, der auch bei Whirlpool Productions dann dabei war und da gab es so viel Hausmusik, war dann so ein großes Thema auch in Köln. Ja. Und ich wollte aber lieber Gitarrenmusik hören und dann, ja, also ich will sagen, ich glaube, es für die wenigsten ist es so eine Liebesbeziehung zu der Specs gewesen, sondern eben so schon sowas, woran man sich gerieben hat. Und ich war jetzt auch nicht so mega schlau, also war natürlich deshalb auch leicht dann zu beeindrucken von diesen Big Words da drin.
Aber manchmal hat man sich doch auch so drüber aufgeregt, weil irgendwann hatte ich das Gefühl, ist die Stimmung so ein bisschen gekippt, was die Specs betrifft, weil alle gesagt haben, okay, wenn ich jetzt einen Artikel über Band XY lese und irgendwie vier der 4,5 Seiten handeln davon, wie der Interviewer zum Interview fährt und wie er seine Bahn verpasst und sich noch Zigaretten kauft und sich Kaugummi kauft und dann irgendwie sich auf den Stuhl setzt und hat noch nie auf so einem gemütlichen Stuhl gesessen. Mhm. Und dann ist so ein Absatz der Act und dann wieder nochmal kurz irgendwie 3 Absätze, wie er wieder nach Hause gefunden hat. Irgendwie. Das war ja sehr, also es war natürlich neu, aber dadurch war es ja nicht unbedingt besser, oder?
Ja, aber das ist irgendwie auch so, so ein urbaner Mythos, der sich so um die Specs rankt. Auch, dass sie so schlau war zum Schluss. Also ich habe wirklich ganz, ich sage nicht in welcher Redaktion, habe ich wirklich auch dumme Ausgaben gelesen. Aber sobald man mit jemandem darüber gesprochen hat, ach, das ist doch alles so intellektuell und das hat man zum Schluss hat man das ja gar nicht mehr abgeglichen. Also es waren jetzt viele Artikel waren auch, glaube ich, ganz realistisch und man es waren aber so in der Wahrnehmung waren natürlich dann diese, was du jetzt geschildert hast, das hat so alles überformt. Aber ich habe immer auch den Musikjournalisten oder den Journalisten als Popstar, das hat mich auch immer interessiert. Ich mochte auch eben Lester Bangs und so diese Leute, wo das da losging, da im Rolling Stone da in den 70er Jahren und so. Und also für mich ist das nicht schlimm. Also wir haben auch in unserem Magazin dann immer gesagt, es darf niemand mehr über die Lobby schreiben vom Hotel, das will keiner mehr hören. Ja. Aber ich habe aber heimlich gesagt, ach eigentlich schon. Also ich wollte es eigentlich immer noch hören.
Du hast gesagt, du willst nie wieder auf die Frankfurter Buchmesse. Oder Leipziger oder wahrscheinlich wieder Buchmesse hast du gesagt.
Ja, bestimmt, ja.
Ist das so traumatisch gewesen, als du da warst?
Ja, ich war nur auf der Leipziger Buchmesse und ich habe mich so ein bisschen leiten lassen von der Erzählung, das ist ja die schöne Buchmesse, da ist es so ein bisschen gemütlich und ich sah mich da wie auf so einem Flohmarkt mit so ein paar anderen Punks mit Hunden da so und so Bücher und so. Und da war ich in Leipzig auf der Buchmesse, mein Gott, was ist das denn für eine geisteskranke Hölle aus Millionen von Menschen und dachte, das ist die gemütliche Buchmesse. Und ich weiß noch, ich musste, ich hatte da irgendwie auch eine Veranstaltung, aber mit so einem Indie-Buchverlag, ich musste mir dann selber noch ein Hotel buchen und dann habe ich so das Ibis gebucht, war relativ zentral und dann habe ich so ein Foto gemacht vor dem Ibis, weil bei dem Ibis ist dann so ein großes Schaufenster, da steht dann irgendwie pro Nacht, weiß ich nicht, 70 Euro, also Leipzig, ne? Und ich zahlte aber 180, also ich wusste, das Zimmer ist 70 Euro wert, aber sie haben es mir für 180 verkauft und natürlich, sie hätten es wahrscheinlich noch für mehr losschlagen können. Aber.
Hast du früh gebucht? Das sind, glaube ich, immer die Tagespreise, die auf diesem Schild stehen.
Also, nee, diese 70 Euro, das war
so. Ach so, grundsätzlich, oder?
Genau, das ist halt quasi so ein, weißt du, so ein feststehendes Graffiti, so als Werbung. Ja, okay, nur wenn Buchmesse ist, können sie das schäbige Zimmer dann eben für viel mehr verkaufen. Aber dafür hängen sie dann nicht extra jetzt das Ding ab, sondern jeder, der jetzt 180 Euro bezahlt hat, soll wissen, das ist es nicht wert.
Aber das finde ich so interessant, weil bei dir, das ist etwas, wo ich so die ganze Zeit versuche, irgendwie so, was ich irgendwie die ganze Zeit versuche zu verstehen, aber nicht verstehe. Du schreibst ja, man kann wirklich sagen, für mitunter die wichtigsten deutschsprachigen Publikationen, für die man schreiben kann. Also du schreibst Artikel für die Zeit, du schreibst aber auch Artikel für Weiß und so weiter und so fort. Also für Orte, an denen man irgendwie noch gute Texte schreiben darf oder kann oder so, da schreibst du auch meistens für. Gleichzeitig hast du aber auch so eine Punk-Do-It-Yourself-Attitüde, du machst auch noch Fanzines, du hast vier Podcasts, von denen einer irgendwie so angefangen ist und nie weitergeführt wurde nach drei Folgen.
Ja, gut.
Dann machst du einen mit deiner Freundin, dann machst du aber wieder auch einen für den WDR, dann machst du einen mit Paula Irmscher zusammen. Also so bei dir vereint sich so dieses du schreibst auch für den Musikexpress, der in einem Verlag erscheint, den wir alle nicht nennen wollen. Aber so, also du, bei dir vereint sich so dieses, natürlich arbeite ich, weil du ja sozusagen auch immer unter den Maßstäben arbeitest, dass du deinen Text schreiben darfst, der jetzt nicht irgendwie groß verändert wird, nehme ich jetzt mal an. Und gleichzeitig hast du bringst du diese Punk-Do-It-Yourself-Sache mit. Wie schafft man das beides zu vereinen? Wie schafft man das? Ich check das nicht.
Ich weiß es nicht, also ich möchte natürlich auf der einen Seite irgendwo über Bands schreiben auf Medien, wo das dann auch gelesen wird, also das möchte ich nicht alles selber rausbringen müssen in einem Fanzine oder bei mir dann auf Social Media. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, sobald man für Redaktion oder sonst wo schreibt, das ist ja, naja, das sind dann halt so Rahmenbedingungen, die man nicht selber sich ausgesucht hat. Und ich finde es dann halt natürlich reizvoll, wenn ich die Kapazitäten habe, auch genau das zu machen, worauf ich jetzt Bock habe und dann das irgendwo raushauen zu können, wo mir da keiner reinredet. Weil ich bin schon wahnsinnig schnell angefasst, wie jeder bescheuerte Autor. Also wenn das dann alles wieder verändert wird oder wenn dann wieder, ach, wenn dann die Leute einem nicht das vernünftige Feedback geben und so. Also ich würde es nicht so gut aushalten, wenn ich nur quasi Dienstleister wäre von den Themen, die ich geil finde. Deshalb möchte ich auch so Kanäle auf jeden Fall am Laufen halten, wo ich es dann selber am bestimmen kann. Und ich denke, das steigert dann eventuell auch meine Attraktivität für diese Marken, dass die sagen, okay, es war irgendwie alles Linus Volkmann, aber hey, irgendwie bringt das ja durch solche Sachen. Und also, das geht dir doch bestimmt auch so.
Aber deswegen ist es ja so interessant, dass es ja quasi, du machst ja auch zum Beispiel auf Instagram immer so Shows, so richtig mit so einem festen Setup, mit so einem Selfie-Stick als Relikt der Nullerjahre und so. Genauso wie du das ja gerade eben auch bei mir irgendwie festgestellt hast, das ist ja dann auch etwas, was auf deinen Brand einzahlt, aber ja niemals von dir so intendiert ist, dass du sagst, ich muss jetzt hier mal gerade die Marke Linus Volkmann wieder schärfen.
Nö, aber ganz so naiv möchte ich es dann auch nicht sagen. Also ich meine, ich habe ja auch nichts anderes, außer dass ich irgendwie natürlich so ein Mitteilungsbedürfnis habe und dann gucke, wo kann ich das jetzt unterbringen. Und je spitzer ich das irgendwo raushauen kann, desto besser ist es, desto interessanter ist das Feedback, desto mehr passiert drumherum. Und also
ja. Eine deiner sehr steilen Thesen ist ja, dass die beste Girlgroup, die es jemals gab, Queensberry wären.
Das ist vielleicht schon etwas länger her, diese Aussage. Queensberry, wer es nicht mehr kennt, eine Popstars-Band. Ja. Wie hieß nochmal der Hit von der besten Girl-Band?
Ich weiß. Wie hieß denn der Hit von Queensberry? Ich weiß nur noch, ich war ein großer Leo-Fan, die war ja bei Queensberry.
Genau.
Und die war vorher schon ein paar Mal bei Popstars und ist nie in die Band gekommen. Und da hat sie es dann endlich geschafft und ich fand die immer super.
Ja, deswegen, der hat man es richtig gegönnt. Ja, also, dieser langlebige Ruhm ist ihr Lohn.
Jetzt, Lisa recherchiert gerade.
Ich habe No Smoke zur Auswahl. I Can't Stop Feeling, Too Young, Hello, Timeless, Girl Like Me.
Wow, keiner dieser Songs sagt mir mehr was.
Ja, irgendwas mit Smoke war es dann, glaube ich.
Das war die Zeit, als Songs dann so klingen sollten wie Hip Teens Don't Wear Blue Jeans, war das ja. Und hier Sugar Babes, das war auch so ein bisschen so Sugar Babes Sound.
Ja, man muss sagen, die Popstars-Bands haben sich doch auch, standen nicht so im luftleeren Raum, sondern haben sich gerne mal an was orientiert. Nu Pagadi fand ich natürlich auch großartig.
Eine Single nur. Und die Nu Pagadi-Staffel war ja deswegen so interessant, wegen diesem Typen, der mal bei Udo Lindenberg, also Udo Lindenberg ist so in den 80ern getourt mit einem jugendlichen Duo, die hießen Hauden und Lukas. Und ich glaube, der Lukas war das, der dann da in der Popstars-Jury war. Und das war ein ganz komischer Juror, fand ich. Der hat auch immer Punk gemacht sein Leben lang. Der wollte auch immer als Punk wahrgenommen werden, aber wollte halt auch Popstars machen. So. Der hatte eine Punkband, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die haben mal ein ganzes Album gemacht, auf dem sie nur Dr. Sommer-Briefe vertont haben.
Ja, es war so auch die Lindenberg-Schule, das war dann immer so ein scheiß Gitarrensound, das war immer so clean, das waren so Leute, die nicht kapiert haben, dass Sound auch Punk macht, denn sonst klingt man wie wenn Icy Eisfeld, wenn Jan Delay eine Rockplatte macht, ja, mit so ganz vielen guten Musikern, ja, genau so klingt es auch, eine Muckerplatte. Und so, ich glaube, dieser Hauden oder Lukas, so ein kleiner Blasser ist das gewesen, mit so einem schlecht gelauntem Blick, ja. Der hatte auch so einen Sound, der nie gepasst hat für das, was er eigentlich wollte.
Das stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, mit Fritten und Bier, als wir für das zweite Album im Proberaum waren und so Songs geschrieben haben und jemand hatte dann die Idee, ja, da kann ich doch hier, zum Beispiel Bert, unser Schlagzeuger, wollte so ein Phil spielen oder so, oder es gab irgendeinen Gitarrenriff kurz irgendwie. Da haben wir uns immer gegenseitig mit Du Musiker beleidigt, weil wir auf keinen Fall so Musiker-Breaks haben wollten.
Sehr gut, deshalb waren Fritten und Bier ja in den 90ern auch so überlegen. Also wirklich. Ich hatte letztes Mal wieder was gehört, ich hatte so ein Ranking, da seid ihr ja auch irgendwie 12 Bester geworden von 15, also.
Wir haben ja unser letztes Konzert an meinem 40. gespielt, davor hatten wir schon irgendwie 20 Jahre nicht mehr zusammengespielt.
Das habe ich mitgeredet, da war ich irgendwie verhindert, das hätte ich mir tatsächlich auch gerne angesehen.
Ja, das war ein großer Spaß auf jeden Fall. Was mich, eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, seitdem ich dich auf Social Media verfolge, vor allem so auf Instagram und so, und auf Facebook natürlich auch, gibt's aber eine Sache, die ich mich immer gefragt habe: Hast du zu Hause ein großes Jugendzeitschriftenarchiv?
Wie meinen?
Nee, ich finde, du machst immer diese Postings, wo du dann immer so eine, auch wenn du Platten vorstellst oder liegt, dann arrangierst du dann immer im Hintergrund so eine passende Pop-Rocky oder so eine Bravo liegt so zufällig am Tisch, die aber gerade thematisch irgendwie passt und so. Also ich habe immer so das Gefühl, dass du ganz viele Sachen aufgehoben hast, die du zu Hause irgendwie alle so archiviert hast.
Ja, also ich habe schon sehr viel Kram, also ich habe trotzdem Angst davor, irgendwie erschlagen zu werden von, wenn man alle geilen Platten und Bücher und so aufheben würde, würde man ja durchdrehen, aber ich habe schon einiges und ich habe irgendwann mal, wie heißt das, TikTok für uns Ältere, bei eBay Kleinanzeigen, da habe ich mal irgendwie so Pop-Rockies, das war so das Pendant zur Bravo in den 90ern noch, ist dann auch früh eingestellt worden. Da habe ich mal so fundweise das bestellt. Ah. Also, und davon zehre ich jetzt immer noch mit dem 90er Revival. Und es ist aber auch geil. Am geilsten immer die Fotolove-Stories. Also
ich finde aber, die Pop-Rocky war so ein bisschen sowas wie so, die war so der schmutzige Bruder der Bravo. Die war ein bisschen verruchter irgendwie so.
Ja, das dachte ich auch, dass das so ein bisschen cooler wäre, vielleicht auch deshalb. Aber ich habe das jetzt nochmal in der Retrospektive angeguckt. Also gerade für die ganzen Medienjournalisten, die dir zuhören. Ja. Und es ist wahnsinnig, einfach wahnsinnig schlechter Journalismus. Also das hat mich natürlich früher als Kind, merkt man das nicht. Als Kind, da war ich Mitte 20. Ja. Also, habe ich das nicht so mitgekriegt. Aber zum Beispiel war dann so eine Geschichte irgendwie über Bon Jovi. Ja. Und dann waren so irgendwie so drei Fotos, die sie offensichtlich von irgendeiner Fotoagentur in Amerika eingekauft haben. Bei einem sieht man so eine Garage im Hintergrund oder so. Ja. Und dann steht da halt irgendwie, ja, hier Tico Torres schlägt in die Felle und dann kommt John Bon Jovi und fragt ihn, ob er das und das will und danach gehen sie noch dahin und du siehst das und sagst, stimmt nicht, die haben so ein Agenturfoto gekauft und haben dazu einen Text gemacht, der nicht, also zu 99,9% ist das erfunden und nicht nur an der Stelle. Und das fand ich jetzt schon im Nachhinein so, wenn man jetzt da und denkt, oh, Fake News, ist es so, was tut uns die Welt an? Hey, lest mal Pop-Rocky aus den 90ern. Da ging es nämlich los.
Aber für mich war die, glaube ich, auch deswegen so verwegen. Ich habe mir natürlich als Punk und so, habe ich mir natürlich nicht oft Teenie-Zeitungen geholt, weil ich das immer, ich war natürlich erhaben darüber und habe aber dann trotzdem, ich hatte zu Hause so einen Ordner, wo ich immer, wenn mal so ein Ärzteartikel in der Bravo war, habe ich den dann so ausgeschnitten oder ich war wahrscheinlich der größte Fan von King Kong, wahrscheinlich auch der einzige Fan von King Kong und die hatten aber auch am Anfang, hat die Bravo ja noch gesagt, die könnten Thema werden, hat deswegen über die auch mal so Ausschnitte gebracht, weil es eben Farin war und die habe ich dann auch ausgeschnitten, alles so in so einen Ordner und habe gedacht, geil, ich bastel mir meine eigene Bravo, nur mit coolen Bands, also Depp Jones hatte ich dann auch Artikel drüber und so, hat das alles so eingeklebt und die Pop-Rocky hatte ich mir dann auch mal eine gekauft und die hatte, glaube ich, deswegen für mich so ein verwegenes Image, weil in dieser Pop-Rocky, und man muss ja auch sagen, die hat auch irgendwie immer, man hat das Gefühl, die gehört so halb zur Popcorn, die gab es ja auch schon damals und es schien irgendwie, dass Pop-Rocky da so ein schmutziger Ableger wäre oder so und in dieser einen Pop-Rocky, die ich mir mal gekauft habe, war als Gimmick ein Kondom drin. Da hat in der Zeitung ein Kondom geklebt.
Oh, wie geil war's.
Das war der absolute Hammer. Und das habe ich dann rausgenommen und habe das in mein Portemonnaie gesteckt, in mein Kinder-Klettverschluss-Portemonnaie. Habe das immer mit mir rumgetragen, weil ich dachte, okay, wenn es soweit ist, dann bin ich gewappnet. Dann habe ich ein echtes Kondom bei mir.
Super, wie alt warst du da?
30? 14, 30 wahrscheinlich. Da muss ich so 14 oder so gewesen sein. 13, 14 schätze ich jetzt mal oder so. Aber es war das Aufregendste der Welt, ein echtes Kondom zu besitzen. Das,
ja.
Und deswegen, das gab es nur in der Pop-Rock, in der Bravo gab es nie ein Kondom.
Nee, also ich kann mich erinnern, dass in der irgendwie einer Abi-Zeitung meiner Schule gab es auch mal dann ein Kondom dabei und das ging mir genauso wie dir, dass ich dachte, so jetzt besitze ich endlich ein Kondom. Ja, ich wollte natürlich irgendwie Sex haben, aber wusste, es ist sehr weit weg, aber jetzt habe ich ja schon mal das Kondom. Und dann dachte ich, müsste es aber vorher ausprobieren und war natürlich in so einer Zwickmühle. Kann ich es behalten für diesen eventuellen Fall, dass die Nachbarin jetzt klingelt, also und sich eine Tasse Zucker bei mir als 12-Jährigem leihen will. Oder, und dann weiß ich aber nicht, wie es geht, aber dann dachte ich auch schon so, ob, so wie früher, dass man denkt, ah, man könnte es ja mal ausprobieren und dann wieder zurück tun und aber irgendwann hatte ich, da hat man ja dann doch noch ein zweites Kondom sich mal gekauft.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe das auch irgendwann, also wirklich nach einem Jahr oder so, hat es, glaube ich, wahrscheinlich irgendein Klassenkamerad von mir gefunden und als Ballon dann zweckentfremdet oder so. Aber das war für mich das Tor zur Welt des Sex, diese Pop-Rocky-Ausgabe.
Absolut, das hat wahrscheinlich, diese Ausgabe hat verkauft, das können wir sich heute alle Magazine zusammen, die Bildzeitung nicht so viel wie früher eine Jugendzeitung.
Das stimmt.
100.000.
Ich warte ja auch darauf, dass es von der Bravo ein Coffee-Table-Book gibt, in dem nur die Foto-Love-Stories drin sind. Das wäre doch, alle Foto-Love-Stories in einem Band.
Ja, oder? Das ist doch eine mega gute Idee.
Ja, das wäre doch total geil.
Die haben sie doch bestimmt noch die Rechte oder können sie sich zumindest irgendwie, müsste doch eigentlich gehen. Ja. Hast du die Bravo zuletzt mal wieder gesehen?
Ja, ich habe mir die mal, die kommen jetzt nur noch zweiwöchentlich, glaube ich, und dann hatte ich sie irgendwann nochmal geholt, aber so aus Spaß. Ich glaube, wir hatten sie auf Tour irgendwie mal gelesen, aber es macht ja auch gar keinen Spaß mehr, die zu lesen. Die ist ja,
es geht ja nur um so YouTube-Stars, wo man dann denkt, so irgendwann merken die Kids, dass sie das einfach, können sie gleich YouTube gucken, aber wahrscheinlich sonst funktioniert gar nichts mehr. Also das ist auch ein sterbendes Medium und da könnte man ruhig auf den Retro, die Retro-Karte setzen. Also,
ja.
Also ein ganz dickes Fotolove, also hallo.
Die haben ja auch zuletzt, ich glaube vor einem Jahr oder so, hat die Bravo selber mal eine 90s-Ausgabe, ein 90s-Special rausgebracht, Bravo 90s-Special, wo sie nur so alte Artikel aus den 90ern abgedruckt haben, die dann jeder von uns Idioten wie blöd gekauft hat, so. Es gibt ja auch online dieses Bravo-Archiv, ich habe schon mal geguckt, es gibt so ein Bravo-Archiv online, wo man so Ausgaben nachbestellen kann, der hat, glaube ich, alles eindigitalisiert und man kann sogar auch einzelne Starschnitte zum Beispiel auf DVD dann bestellen, dass man sich selber ausdrucken kann als PDF oder so, und da kann man auch die Foto-Love-Stories, entweder einzelne Foto-Love-Stories bestellen oder Jahrgänge Foto-Love-Stories, auf CD kriegt man die dann, und da ist aber... wenn man eine bestimmte Foto-Love-Story will, kostet das 20 Euro. Super hoher Scan steht dabei, aber für mich ist das ein super hoher Scan. Ja. Und Jahrgänge kosten 30 Euro oder so. Das ist so.
Ja, das ist halt eben, wer sich das noch leisten will als Nostalgie, der hat dann auch vielleicht 30 Euro. Das können wir uns hier natürlich nicht vorstellen. Nee, aber
das ist eine andere Welt.
Ja. Aber hast du die Ausschnitte mit King Kong und Depp Jones? Das könntest du.
Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Ich glaube, das ist dann irgendwie, meine Eltern haben es wahrscheinlich irgendwann weggeschmissen, als ich dann ausgezogen bin, weil ich es nicht mitgenommen habe. Das habe ich leider nicht mehr.
Die Gose-Johanns betreiben ja ihr ganzes Social-Media-Game nur, dass sie ihre Kindheitserinnerungen an irgendwelche Videofilme. Also,
der Hammer ist doch wirklich Thilo Gose-Johann, der ältere Bruder von Simon, der sich damals so handschriftliche Notizen gemacht hat, welche Kinofilme er geguckt hat und wie er die fand und die jetzt immer noch hat.
Ja. Also da würde ich denken, so was stimmt nicht mit ihm, wie sieht es da zu Hause aus, klar, jetzt als Post ist es cool, aber dafür lebt er auf einer Müllkippe, aber man ist natürlich schon neidisch und ich bin immer fasziniert, wenn er 84 oder so, hat er halt 50 Filme gesehen und man kennt 49 und alles sind Klassiker, ist das heute auch noch so, also mir kommt es nicht so vor.
Aber ich muss sagen, dass immer wenn ich sehe, welche Filme er in einem Jahr geguckt hat und ich versuche mich zurückzuerinnern an das Jahr, dann habe ich damals davon zwei oder drei im Kino gesehen und den Rest dann irgendwann bei Freunden auf VHS oder so. Aber ich meine, für Wesselinger war Kino ja auch immer, entweder man muss nach Bonn oder nach Köln fahren und nicht so einfach ins Kino zu kommen, war immer mit einer Reise verbunden.
Doch. Ach, wir in Wesseling, wir hatten ja nichts.
Aber das finde ich auch sehr beeindruckend, das stimmt. Zum Schluss vielleicht noch dieses Zitat von dir, dessen Einordnung ich noch bitten würde. Du hast gesagt, Bewunderung ist Hass. Du bist manchmal auch in so einem steile Sätzeformulierungsmodus, kann es sein?
Auf jeden Fall. Also Bewunderung ist Hass. Klingt jetzt schon mal so, wo man denkt so, oh genial. Und dann so im zweiten auch so, was soll das eigentlich? Also sag mir jetzt auf den ersten Blick nichts.
Ja, ich glaube, es ging auch um Popstars und so. Ich habe das irgendwo in einem Interview mal gesehen, diesen Satz. Und genau, weil ich geguckt habe, was du für Idole hast, ob ich irgendwo finden kann, dass du ein Idol hast, also hier dein Bild rausgesucht haben. Und da stand das dann irgendwo, als dich jemand nach Idolen gefragt hat, hast du gesagt, Bewunderung ist Hass.
Ja, also weil natürlich immer vielleicht bei den ganzen Fans und so steht, dann schwingt dann so mit, so ah, man möchte gerne so sein wie die Leute, die man da anhimmelt.
Ja.
Und es ist dahinter in so einer ganz negativen Wahrnehmung ist dann vielleicht ja auch eben was ganz Negatives, was man den Leuten wünscht oder wie man ihnen begegnet. Also in dieser ganzen Überschwänglichkeit dann so könnte man es sich vorstellen. Und so, also ich fand auch so, In Touch habe ich auch mal sehr viel sehr gerne gelesen. Ja. Und das ist ja so eine Gesellschaftspostille jetzt geworden, wo halt gar nicht mehr so positiv über Stars berichtet wird. Ja, es geht ja nur noch darum, hier schwanger
Arsch,
oder eben genau, oder hier zu dünn, so sie macht sich kaputt. Und ich glaube, daher kam es, glaube ich, in dem Kontext, dass mittlerweile so Gala, früher war es immer so, ach, wie toll lebt Prinzessin von Monaco und heute jetzt nur noch, wie am Ende ist Jennifer Aniston, sie wird nie Liebe erfahren. Und so, das ist halt die Bewunderung des neuen Jahrtausends.
Der Neuzeit.
Dass die Promis bekommen.
Hast du jemals so eine, warst du jemals irgendwo, wo so Teenies, hast du jemals so Teenie-Fans irgendwo erlebt, die so außer Rand und Band waren oder so?
Ja, wir hatten mal ein Kochen mit, wie heißt der Goldige von Take That nochmal, Mark Owen. Und es war auch schon weit nach dem Zenit von Take That. Aber da gab es tatsächlich noch so eine Crew, die hinter ihm her reiste und die ihn da abgepasst haben, die dann irgendwie dann plötzlich da vor der Tür standen. Also
der hat so Indie-Pop gemacht nach Take That, ne? Hat er mal kurz versucht, so Indie-Pop zu machen. Ne? Ich erinnere mich.
Aber es waren keine kreischenden Teenies, es waren in die Jahre gekommenen, waren dann in den Jahren gekommenen 10, 12 Verrückte. Also.
Und ich habe das einmal erlebt zu Viva-Zeiten, da waren wir auf einem Konzert, auf dem wir moderiert haben, Alex Bechtel, Mola und ich, in München bei der Pop-Rocky-Pop-Invasion. Es gab ein komplettes Line-Up inklusive einem Überraschungsgast und der war einfach nur durch ein Fragezeichen auf dem Poster symbolisiert und alle Teenies haben gedacht, das wäre ein Take That, weil das war der Zenit von Take That und alle haben gedacht, das müssen Take That sein, weil die gerade die größten Stars der Welt waren und dann standen diese ganzen Teenies in der Halle und es gab natürlich keinen Ablauf für die Leute, die haben einfach, jeder Act hat zwei Lieder gespielt und ist wieder gegangen. Deswegen wussten die nicht, wann der Überraschungsgast kommt.
Ach so.
Und deswegen sind die alle in der Halle stehen, das war glaube ich Muffathalle oder so, sind alle in der Halle geblieben und irgendwann hat es da auch einfach nach Pisse gerochen, weil die sich nicht getraut haben, aufs Klo zu gehen. Haben dann einfach in die erste Reihe, wollten nicht ihren Platz aufgeben in der ersten Reihe, falls jetzt Take That kommt. Und dann wurde uns Backstage gesagt, wer der Überraschungsgast ist. Und dann haben wir untereinander schnickschnack-schnuckmäßig ausgemacht, wer den ansagen muss. Mola hat es dann leider getroffen und er ging dann auf die Bühne und gesagt, und jetzt kommt der Überraschungsgast des Abends. Und alle so, aha! Und Mola dann so, und hier ist Modo! Und dann kam tatsächlich 1-2 Polizei als große Überraschung statt Back for Good. Und das war eine sehr harte Enttäuschung, die ich da erlebt habe. So eine Kollektiventäuschung. Das sowas trägt durch den ganzen Saal. Das trifft einen dann selber auch.
Ja, also das ist dann nicht irgendwie untergegangen in den Beats und in der Verwirrung, sondern die Leute wirklich so mit so einer Fresse.
Ja, total. Da. Die waren einfach alle fertig. Natürlich haben auch ein paar geboot und so, aber es war auch einfach, die waren alle fertig mit der Welt. Wir haben wirklich alle gedacht, ich habe jetzt hier 8 Stunden gestanden.
Mich eingenässt.
Nur für 1-2 Polizei. Das war nicht sein bester Auftritt, aber auch nicht die beste Strategie, die da von der Pop-Rocky gefahren wurde. Linus, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe jetzt viele Mysterien, die ich immer über dich hatte, lösen können. Du bist ja auch unterwegs, also du hast ja diese Podcasts, die ich schon erwähnt habe. Schreibst du eigentlich noch Bücher? Du hast irgendwann mal gesagt, du hättest keine Lust mehr, Bücher zu schreiben. Das hättest du nur als Ausgleich damals gemacht.
Ja, also wenn ich nochmal wenn mir was richtig Geiles einfällt, dann mache ich es. Aber momentan schreibe ich an nichts.
Aber du machst so Lesereisen, wo du auch so Stand-up machst, wo du so alles irgendwie so ein bisschen miteinander vermischst, wo du irgendwie gerade Bock drauf hast, wahrscheinlich einfach.
Ja, genau, so selbst ausgedachter Stand-up. Also das humpelt an einigen Stellen, aber kommt trotzdem.
Ja, unbedingt. Ich fände es auch toll, wenn du irgendwann nochmal wiederkommen würdest und wir ein bisschen weiter quatschen können. Und bis dahin, gehabt dich wohl und vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Sehr gerne und liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Burkeberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Burkeberg Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg. Die Nils Burkeberg Erfahrung.